Deutschlandfunk Interview.
Die Wahlbeteiligung in Frankreich bei der Stichwahl zum Präsidentenamt war mit 78% vergleichsweise gering. Und auch von denen, die ihre Stimme abgaben, enthielten sich 28%. Das zur Einordnung. Wenn man die 58,5% der Stimmen, die sich wirklich für den Namen Macron an der Urne entschieden, und die 41,5% für Le Pen bewertet. Am Telefon ist nun SPD-Parteichefin Saskia Esken. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engels.
Sie haben gestern schon auf Twitter geschrieben, als die Ergebnisse klar waren, Sie würden tanzen, weil Macron und eben Le Pen, nicht Le Pen, die Stichwahl gewonnen hat. Entdecken Sie als linke SPD-Politikerin Ihre Begeisterung für einen Liberalen?
Na, wir gratulieren Emmanuel Macron natürlich erstmal zur Wiederwahl als Staatspräsident der Französischen Republik. Und man muss ja sagen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen Krieg in Europa herrscht, in denen die Freiheit und die Demokratie nicht nur in der Ukraine bedroht werden, sondern auf unserem gesamten Kontinent, da ist die Wiederwahl Emmanuel Macrons eben ein wichtiges Zeichen für die Stabilität, für die Handlungsfähigkeit Europas. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh.
Wie sehr besorgt es Sie andererseits, dass die Deutschlandgegnerin und EU-Skeptikerin Le Pen immerhin 41,1% der abgegebenen Stimmen mit Kandidatennamen auf sich vereint?
Das muss natürlich besorgen. Und insofern haben wir alle gemeinsam, nicht nur Emmanuel Macron, wie er gestern Abend gesagt hat, sondern ganz Europa hat die Aufgabe, auch diesen Tendenzen entgegenzuwirken, auch dafür zu sorgen, dass Menschen sich von der Politik stärker wahrgenommen fühlen, als das derzeit offenbar an vielen Stellen der Fall ist.
Wie gut läuft denn die inhaltliche Abstimmung derzeit zwischen Frankreich und Deutschland, gerade bei den Großthemen Sanktionen gegen Russland, wo ja auch die EU-Ebene eine wichtige Rolle spielt, als auch was militärische Kooperation zur Unterstützung der Ukraine angeht?
Die Abstimmung zwischen Frankreich und Deutschland und auch zwischen anderen Partnern in der EU und dem transatlantischen Bündnis findet sehr regelmäßig statt und läuft gut und läuft darauf hinaus, dass wir geeint stehen gegen den Aggressor Putin, der das genau so nicht erwartet hat.
Am Freitag bestätigte Frankreich nach langer Geheimhaltung erstmals, dass aus dem Land Panzerabwehrraketen und Caesar-Haubitzen in die Ukraine geliefert werden. Das gilt als schwere Waffen. Zudem würden aktuell bereits Ukrainer daran ausgebildet, bestätigte der Élysée-Palast. Sollte sich Deutschland diesem Kurs zur Lieferung schwerer Waffen anschließen?
Deutschland hat gemeinsam mit den Partnern bereits entschieden, dass schwere Waffen geliefert werden, zum Beispiel über den Ringtausch aus Slowenien. Das sind Waffen, die dort eingesetzt werden können, schnell eingesetzt werden können in der Ukraine. Da kommt es jetzt drauf an. Deswegen ist es ein besonders wertvoller und wirksamer Weg, auch den wir jetzt dort gehen. Und wir haben schon Ausbildungsgänge in westeuropäischer Produktion entstandenen Geräte angekündigt.
Wie steht es aus Ihrer Sicht dann auch um den Transport der mehrfach zitierten Marder-Panzer, also direkt deutsche schwere Waffen an die Ukraine? Sei es nicht kurz, aber mittelfristig?
Zunächst kurzfristig geht es darum, wie gesagt, die Ukraine mit Gerät auszustatten, das jetzt eingesetzt werden kann. Denn jetzt auf die nächsten zwei Wochen kommt es auch an, um den Angriff Putins in seiner Armee zurückzuschlagen. Und insofern geht es jetzt zunächst mal darum, aber wie gesagt, die Ausbildungsangebote sind gemacht und dann ist auch die Lieferung von solchen Materialien möglich.
Wie schwer tut sich der linke Flügel der SPD, gerade wenn es darum geht, direkt aus Deutschland schwere Waffen an die Ukraine zu geben?
In der SPD wird die Debatte heiß geführt, sowohl zu der Frage der Waffenlieferungen als auch zur Frage der Unterstützung insgesamt. Ganz klar ist, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Koalition an der Seite der Ukraine stehen, dass wir es nicht hinnehmen, dass Putin die europäische Friedensordnung einreißt, die über viele Jahre entstanden ist, die auf der Stärke des Rechts beruht und dass er mit dem Recht des Stärkeren diese Friedensordnung einreißt.
Die FDP hat auf ihrem Parteitag am Wochenende die Forderung nach Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine als offizielle Linie beschlossen. Haben Sie nun Krach in der Ampelkoalition mit den Liberalen? Denn da ist nichts davon von Ringtausch oder von mittelfristig die Rede, sondern sehr konkret.
In dem Antrag, der beim Bundesparteitag der FDP beschlossen worden ist, ist deutlich geworden, dass die Ukraine zum Zurückschlagen des Angriffs von Putin und seiner Armee schweres Gerät benötigt. Und das ist auch klar und richtig. Und dem werden wir auch gemeinsam nachgehen mit den Partnern, vor allem in enger Abstimmung auch mit den Partnern in der EU und im transatlantischen Bündnis.
In der Abstimmung schon, aber hier geht man ja doch einen Schritt weiter. Warum ist die SPD hier nicht klarer und sagt genau das, Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine?
Die Regierung und Olaf Scholz sind vollkommen klar in ihrer Richtung. Wir unterstützen die Ukraine mit allem, wie wir unterstützen können. Wir müssen die Landes- und Bundesverteidigungsfähigkeit der Bundeswehr beachten. Da geht es darum, dass nun die direkte Lieferfähigkeit der Bundeswehr mit eigenem Material erschöpft ist. Deswegen müssen wir blicken auf die Fähigkeiten der Industrie, aber eben auch auf die Lieferkapazitäten der Partner, da wo Haubitzen geliefert werden, beispielsweise können wir Munition liefern, das werden wir auch tun. Wir arbeiten im Verbund mit den Partnern und darüber herrscht auch große Einigkeit in der Ampel.
Zuletzt hatte Bundeskanzler Scholz ja auch argumentiert, das Stichwort schwere Waffen müsse man auch immer, was Lieferungen angeht, im Kontext sehen mit den Gefahren eines Atomkrieges. Teilen Sie die Sorge?
Diesen Zusammenhang hat es in dem Interview nicht gegeben. Das waren zwei verschiedene Fragen, aber dennoch muss man ganz klar sagen, alle, die Verantwortung tragen, müssen dafür Sorge tragen, dass dieser Krieg sich nicht ausweitet. Dieser Krieg darf kein Flächenbrand in Europa werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle Maßnahmen mit den Partnerinnen und Partnern auch abgestimmt werden.
Gehen wir weg vom Thema Waffen hin zu Sanktionen. An einem Ölembargo der EU gegen Russland wird weiter gearbeitet. Bei einem Gasembargo bremst die Bundesregierung. Sollte sie das weiter tun?
Die Bundesregierung arbeitet sowohl an der Loslösung der deutschen Abhängigkeit von Lieferungen russischen Öls als auch russischen Gases. Ganz klar haben wir die Aufgabe, unsere Energieversorgung von russischen Lieferungen unabhängig zu machen. Das unterstützt uns ohnehin auf unserem Weg in die Klimaneutralität.
Die Koalitionspartner bemängeln, aus FDP und Grünenkreisen ist das zu hören, dass die Kommunikation vom Bundeskanzler Scholz nicht eindeutig, nicht klar genug sei. Ist das auch Kritik in der SPD? In hinteren Reihen ist sie auch zu hören.
Olaf Scholz hat vergangene Woche mit einem Statement nach der Schalte mit Joe Biden und anderen G7-Staatschefs ganz deutlich gemacht, was die Linie der Bundesregierung ist, dass es darum gehen muss, jetzt weiterhin mit Waffenlieferungen die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Kampf gegen den Aggressor Putin zu unterstützen. Diese Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen ihr Land, sie verteidigen ihr Leben, ihre Freiheit, ihre Demokratie und auch unsere Freiheit und Demokratie mit allem, was sie haben. Und wir stehen solidarisch an der Seite des ukrainischen Volkes.
Also Ihnen ist die Kommunikation von Olaf Scholz klar genug?
Für mich ist die Linie der Regierung vollkommen klar und darüber sind wir uns auch in der Ampelregierung einig.
Am Wochenende meldete sich dann auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder per Interview in der New York Times wieder mal zu Wort. Er will Posten in russischen Energieunternehmen, die er ja bekleidet, erst dann abgeben, falls Russland von sich aus Gaslieferungen nach Deutschland stoppt. Schröder, das zur Erinnerung, ist nach wie vor Vorsitzender des Gesellschaftsausschusses der Nord Stream AG und Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Sie warten derweil noch auf Antwort auf ihre schriftliche Aufforderung an ihn, seine Posten niederzulegen. Was machen Sie nun aus diesem Interview?
Wir hatten, Sie sagen es ganz richtig, Gerhard Schröder klar aufgefordert, seine Mandate bei den russischen Konzernen niederzulegen. Das wäre notwendig gewesen, um sein Ansehen als ehemaliger und einst erfolgreicher Kanzler zu retten. Und diesem Rat ist er leider nicht gefolgt. Gerhard Schröder agiert seit vielen Jahren lediglich als Geschäftsmann. Und wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen. Er verdient sein Geld mit der Arbeit für russische Staatsunternehmen und seine Verteidigung Wladimir Putins gegen den Vorwurf der Kriegsverbrechen ist regelrecht absurd.
Sollte er aus der Partei austreten?
Das sollte er.
Was bedeutet das denn alles für das Parteiordnungsverfahren, das gegen Schröder läuft?
Es gibt mehrere Anträge für ein Parteiordnungsverfahren gegen Gerhard Schröder. Diese Verfahren werden natürlich gemäß dem Parteienrecht, den Statuten der SPD geführt. Aber es gibt, wie Sie wissen, ja vollkommen zu Recht hohe Hürden für so einen Parteiausschluss.
Sie fordern Gerhard Schröder auf, sein Parteibuch zurückzugeben. Gilt das auch für andere in Ihrer Partei, die sich nach wie vor nicht von Putins Linie deutlich distanzieren?
In der SPD gibt es eine lebendige und gute und wichtige Debattenkultur und wir arbeiten jeden Tag daran, gerade in diesen wichtigen Fragen zu einer Einigkeit zu kommen.
Nochmal zurück zu Gerhard Schröder. Das Parteiordnungsverfahren läuft. Sind Sie jetzt auch für einen Antrag auf Parteiausschluss, wenn er selber nicht freiwillig sein Parteibuch abgibt?
Die Anträge sind ja Anträge auf Parteiausschluss und insofern laufen die Verfahren.
Saskia Esken, eine der Parteichefinnen der SPD. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Gerne.